Guten Morgen miteinander. Ich habe mich sehr gefreut, euch mal als Gemeinde kennenzulernen. Wir sind ja eigentlich Nachbarn. Wenn ich gefragt werde, was mein Job ist, sage ich oft Grenzgänger. Das ist jetzt die vierte Predigt hintereinander im Februar in vier verschiedenen Ländern. Also angefangen in Österreich, dann bin ich in der Schweiz, dann bin ich in Deutschland und jetzt im Liechtenstein. Und das Gute ist alles nur eine halbe Stunde von unserer Wohnung daheim weg. Also es tönt wahnsinnig. Also ich habe mich wirklich gefreut, zu euch zu kommen. Ich bin der Leitung von der FVG Schweiz für den Bereich Gemeindegründung und Mission verantwortlich. Und dann habe ich verschiedene Rollen. Bei Vision Schweiz bin ich im Vorstand, bei SAM Global bin ich im Vorstand und Vision Europa, die leite ich selber. Aber der Stefan und ich haben ausgemacht, dass ich heute nicht wegen der Mission da bin, obschon ich kann das einfach nicht ganz ausblenden. Also es geht nicht um Missionsgottesdienst, sondern ich werde mit euch einfach einen Text anschauen, der mich immer wieder neu packt. Und zu dem Zweck werde ich auch auf Hochdeutsch umstellen, weil ich muss mich einfach viel weniger konzentrieren. Das ist meine Predigtsprache im Normalfall. Und ich nehme mal an, ihr versteht so alle, oder? Gut. Ich möchte euch zuerst einmal mit hineinnehmen in die Geschichte von Jonas. Als die Mutter von Jonas schwanger wurde mit ihm, haben sich die Eltern riesig gefreut. Ein Kind kommt zur Welt. Umso größer war dann der Schock bei der Geburt. Jonas war gelähmt. Das bedeutete in der damaligen Kultur für die ganze Familie praktisch der Abstieg in die Armutsgrenze. Die Eltern mussten ihr Leben völlig neu ausrichten. Jonas war ein lieber Junge, er wuchs heran, wurde erwachsen und es war klar, irgendwann muss er beginnen, für sein Leben selber zu sorgen. Und so haben ihn die Eltern oder Geschwister jeden Tag in die Stadt getragen, ihn irgendwo hingesetzt, damit er dort seinen Lebensunterhalt verdienen konnte. Im Staub liegen, vor Menschen, jeden Tag angewiesen auf ihre Barmherzigkeit, betteln, dass er so überleben kann. Das war sein Leben. Es ist so, wie in den meisten Gesellschaften, dass es Aufstiegsmöglichkeiten gibt und so auch bei den Bettlern. Es gab Orte, die waren lukrativ zum Betteln und es gab Orte, die waren nicht sehr lukrativ. Langsam aber sicher konnte sich Jonas aufarbeiten, bis er den besten Platz der ganzen Stadt besetzen konnte. Und es war nichts anderes als die schöne Pforte in der Tempelanlage in Jerusalem. Hier sehen wir den Vorhof der Heiden, das heißt, da konnte jeder Mensch hinein. Durch die schöne Pforte, da durften dann nur noch Juden hinein in den Vorhof. Die schöne Pforte war ein riesiges Tor, 23 Meter hoch, aus korinthischem Erz hergestellt. Es leuchtete golden, wenn die Sonne drauf schien. Und das muss es für ein Bild gewesen sein. Jeder Gottesdienstbesucher musste durch dieses Tor hindurch, dieses Prachtstor und daneben dieses Häufchen Elend, Jonas, der am Betteln ist. Aber es war natürlich der lukrativste Platz, weil die Leute kamen ja schon mit einer Einstellung, ich will Gott Opfer bringen, ich will Gott anbeten, ich will Gott begegnen. Und sie wussten, dazu gehören auch finanzielle Opfer. Und sie wussten, Gott hat gesagt, kümmert euch um die Armen, gebt Almosen. Also ein sehr guter Platz zum Betteln. Und trotzdem habe ich mich gefragt, wenn ich so über das Leben von Jonas nachdenke, wie hätte ich es charakterisiert? Mir sind so Worte in den Sinn gekommen, vielleicht stimmen die überhaupt nicht, aber Worte wie Einsamkeit, Nutzlosigkeit, Ausgestoßensein, Armut, Hoffnungslosigkeit. Bis zu einem bestimmten Tag. Ich lese den Predigttext aus Apostelgeschichte 3, die Verse 1 bis 16. Ich habe diese Verse überschrieben mit Gott arrangiert heilsame Begegnungen. Eines Tages geschah Folgendes. Gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, gingen Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um diese Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die Schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dorthin setzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht, doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich, seine Beine trugen ihn. Er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelvorhof und immerfort lief er hin und her und hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anders war als der Bettler, der sonst immer an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Und als die Apostel in die sogenannte Salomo-Halle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Da nahm Petrus die Gelegenheit wahr und wandte sich an die Menge und sagte, ihr Leute von Israel, warum seid ihr so überrascht, dass dieser Mann auf einmal gehen kann? Warum staunt ihr uns an, als hätten wir das mit unserer Kraft und unserer Frömmigkeit zustande gebracht? Nein, der Gott unserer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat auf diese Weise die Macht und Herrlichkeit sichtbar werden lassen, die er seinem Diener Jesus verliehen hat. Ihr habt diesen Jesus an Pilatus ausgeliefert und habt auch dann noch auf seine Verurteilung bestanden, als Pilatus entschied, ihn freizulassen. Ihr habt euch von dem Heiligen und Gerechten losgesagt und habt die Freigabe eines Mörders verlangt. Ihr habt den getötet, von dem alles Leben kommt. Aber Gott hat ihn von den Toten auferweckt. Dafür sind wir Zeugen. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr alle bezeugen. Wow! Was für eine Geschichte. Ich habe versucht, diese Geschichte mal durch eine bestimmte Brille anzuschauen, nämlich durch die Brille, was kann ich aus dieser Geschichte lernen, um für andere Menschen ein Segen zu sein? Was kann ich lernen, damit es in meinem Leben zu heilsamen Begegnungen kommt mit Menschen, denen ich begegne? Ich habe 3 Entdeckungen gemacht, es gibt sicher noch viel mehr, aber die möchte ich mal mit euch teilen. Die erste habe ich mal so zusammengefasst, ich will lernen, Einzelne zu sehen. Warum bin ich auf diesen Gedanken gekommen? Wenn wir das 3. Kapitel von der Apostelgeschichte mal im größeren Kontext anschauen, dann sehen wir Folgendes. In Kapitel 1 hat Jesus, bevor er zu seinem Vater im Himmel zurückgekehrt ist, seinen Nachfolgern einen klaren Auftrag gegeben. Er hat gesagt, ihr sollt meine Zeugen sein. Das war die DNA der ersten Christen. Wir sind auf dieser Welt als Wegweiser hin zu Jesus. Wir bezeugen, wer Jesus ist. Wir sagen den Menschen, was Jesus für uns getan hat. In Kapitel 2 sehen wir dann, wie diese Gemeinschaft gewachsen ist. Gemeinde ist geworden, die erste Gemeinde. Und dort lesen wir unter anderem, es geschahen viele Zeichen und Wunder durch die Apostel, also sie waren ein Segen für die Menschen und Gott hat gewirkt unter ihnen, der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Jesus fing an, seine Gemeinde zu bauen und hat Menschen dazu getan. Und das muss man sich mal so vor Augen halten, wenn wir die Gemeinde in Jerusalem wären. Pfingstsonntagmorgen. Wir versammeln uns. Es sind 120 Leute da. Und dann hält Petrus eine Predigt. Der Heilige Geist kommt. Und wenn wir uns am Abend wieder versammeln, sind wir eine Gemeinde von 3.120 Leuten. Ich meine, so ein Wachstum musst du mal verkraften, oder? Am Morgen bist du noch ein großer Fisch in einem kleinen Teich und am Abend bist du ein kleiner Fisch in einem riesigen Meer. Jesus will seine Gemeinde bauen. Wenn wir dann Kapitel 4 anschauen, merken wir, dass es weitergegangen ist. Dort wird uns berichtet, dass die Gemeinde jetzt plötzlich aus 5.000 Männern bestand. Also wenn wir das mal hochrechnen, war das eine mega Church geworden innerhalb von ganz kurzer Zeit mit etwa 10.000 Leuten und Wissenschaftler gehen davon aus, dass Jerusalem zum damaligen Zeitpunkt etwa 30.000 Leute hatte. Also ein Drittel gehörte plötzlich zur Gemeinde. Toll, jeder Pastor wird sich freuen über solch ein Gemeindewachstum. Ich bin ja fast jeden Sonntag in einer anderen Gemeinde, rede mit vielen Pastoren, aber auch mit Gemeindegliedern. Und ich stelle immer wieder fest, es gibt Gemeinden, es gibt Kleingruppen, die wollen gar nicht wachsen. Gut, zugegeben, das hat mir noch niemand so gesagt. Aber sie handeln so. Ich nehme ein Beispiel. Ich wurde eingeladen für einen evangelistischen Gottesdienst. Und da bin ich immer sehr gespannt, was Jesus tut und was da passiert. Und nach dem Gottesdienst ging ich zum Pastor und habe ihn gefragt, ja, und wie viele Gäste waren jetzt da? Und sagte, keine. Ich hatte dann nicht den Mut zu fragen, wie viel habt ihr denn eingeladen? Oder ich treffe einen Kleingruppenleiter und das interessiert mich immer, wie gestaltet ihr die Kleingruppe, was passiert da? Und ich frage, und wann ist das letzte Mal jemand Neues dazugekommen zu dieser Kleingruppe? Kleingruppenleiter denkt lange nach, sagt, ich mag mich nicht erinnern. Wir sind immer die gleichen Leute. Ja, was tut ihr dann, damit neue Leute dazukommen? Gar nichts. Wenn eine Gemeinde wachsen will, weil Jesus will, dass sie wächst, dann bedeutet das, ich muss bereit sein, und zwar jedes einzelne Gemeindeglied, Opfer zu bringen. Opfer zu bringen, weil es Veränderungen mit sich bringen wird. Und jetzt könnte man so meinen, wenn man diese ersten vier Kapitel so anschaut, die haben ja Statistiken geführt, die haben da Zahlen aufgeschrieben, es geht um Masse. Natürlich, Zahlen sind wichtig, weil hinter jeder Zahl ein Mensch steht, nicht wegen den Zahlen. Aber dann kommt eben dieses Kapitel 3 mitten hinein und jetzt wird der ganze Fokus auf eine einzelne Person gerichtet, die nachher zu diesen 10.000 gehört hat, die zur Gemeinde gehörten. Und daher kam dieser Gedanke für mich, ich will immer den Einzelnen sehen. Ich will nicht, dass es nur um Masse geht. Jesus will durch mich einzelnen Menschen ganz konkret begegnen. Petrus und Johannes waren ja auf dem Weg in den Tempel hinein. Eigentlich waren sie auf dem Weg in die Gebetsstunde. Im Tempelareal gab es dreimal täglich offizielle Gebetszeiten. Und sie haben sich offensichtlich das zur Priorität gemacht, wenn dort im Tempel gebetet wird, dann sind wir mit von der Partie. Also sie haben in ihrem Leben ganz bestimmte Gebetszeiten eingeplant. Als ganz junger Christ hat mir mal jemand gesagt, wer nicht zu bestimmten Zeiten betet, der betet auch nicht zu unbestimmten Zeiten. Ich finde es ein bisschen überspitzt gesagt, aber ich habe gemerkt, es stimmt ein Stück weit. Ich muss Gebet planen in meinem Leben, sonst bleibt es auf der Strecke. Es gibt so gute Angewohnheiten, zum Beispiel vor dem Essen zu beten und so weiter. Aber wirklich intensiv Zeit zu nehmen zum Gebet, das muss ich planen. Sonst habe ich immer genügend zu tun. Also Petrus und Johannes haben offensichtlich Gebet zu einer ganz hohen Priorität gemacht in ihrem Leben. Und kann es sein, dass die Auswirkung dann, die Vollmacht, die sie hatten, eine Folge war von ihrem Gebetsleben? Weil viele Christen möchten das erleben, was die Apostel da erlebt haben. Einfach so zu einem Gelähmten hinzugehen und zu sagen, im Namen Jesu steh auf und geh. Aber sind wir auch bereit, den Lebensstil zu führen, der dann zu einem solchen Wunder führen könnte. An diesem Tag wollten sie an Jonas vorbeigehen und er hat ihre Aufmerksamkeit errungen. Er hat sie bewusst angebettelt. Und das war auch so ein faszinierender Gedanke für mich. Gebet war für sie wirklich Priorität. Und trotzdem ließen sie sich jetzt abbringen davon, ins Gebet zu gehen. Sie kümmerten sich jetzt um Jonas. Übrigens, Jonas, diesen Namen habe ich erfunden. Wir wissen nicht, wie er geheißen hat. Aber damit es für uns einfach ein bisschen persönlicher wird und ich nicht dauernd über den Gelähmten sprechen muss, habe ich ihm diesen Namen gegeben. Also ihr findet ihn nicht in der Bibel. Und die Apostel ließen sich unterbrechen und haben sich jetzt mit diesem Jonas beschäftigt. Ich habe gedacht, ich möchte lernen von Petrus und Johannes, mich unterbrechen zu lassen. Einfach mit der Einstellung zu leben, man trifft sich nie von ungefähr. Da steht immer das Koordinatennetz Gottes drüber. Wenn ich einem Menschen begegne, kann es sein, dass Gott eine heilsame Begegnung arrangiert hat. Bin ich dafür offen? Oder renne ich einfach durch mein Leben, renne ich an Menschen vorbei, denen Jesus durch mich begegnen möchte? Ich habe gemerkt, das hilft mir enorm, wenn ich im Gebet mich danach ausrichte und zum Beispiel bete, Jesus, öffne mir am heutigen Tag die Augen, wem du durch mich begegnen willst. Gib mir Worte für Menschen, denen ich begegne, die ihnen weiterhelfen. Hilf, dass ich ein Segen sein kann. Und ein ganz wichtiges Gebet habe ich gelernt zu beten, öffne mir die Augen für die geistliche Not von Menschen. Wieso? Weil ich gemerkt habe, die natürliche Not von Menschen, seien das Krankheiten, seien das irgendwelche Probleme, denen sie begegnen, das fällt mir ja auf, das sehe ich ja. Aber die geistliche Not, die sieht man nicht. Zum Beispiel geht es vielen Menschen um uns herum hervorragend im weltweiten Vergleich. Und trotzdem sind sie geistlich verloren. Aber man sieht sie ihnen nicht an. Und das merkt man dann, ob zum Beispiel auch bei Christen, ob sie einen Blick haben für die geistliche Not oder ob sie einfach einen Blick haben für die natürlichen Nöte. Wir haben zum Beispiel kürzlich als SAM Global eine Spendenaktion gemacht für 100 Familien in Kamerun, die von islamischen Terroristen vertrieben wurden. Die haben alles verloren, die hatten Nur noch die Kleider am Leib und sonst nichts mehr. Und wir haben gesagt, wir müssen unbedingt helfen und denen das Überleben sichern mit Lebensmitteln. Und wir haben eine Spendenaktion gemacht, eine Woche. Und wir hatten schon 30.000 Franken zusammen. Das war überhaupt kein Problem. Die Leute haben die Not gesehen und haben gespendet. Ich bin verantwortlich für etwa 1,2 Millionen Schweizer Franken an Spenden für Missionare, für Gemeindegründer, für Menschen, die sich einfach einsetzen, dass Menschen zum Glauben kommen und im Glauben wachsen. Das ist viel schwieriger, dieses Geld zusammenzubekommen, weil man die geistliche Not nicht sieht. Also beten wir doch einfach, dass Jesus uns die Augen öffnet für diese geistliche Not. Ein weiterer Gedanke, der mich fasziniert hat, ist, wir wissen ja nicht genau, wie lange dieser Jonas schon bei dieser schönen Pforte immer dort war. Aber der Text lässt eigentlich erahnen, dass der schon jahrelang dort gebettelt hat. Und nur wenn er ein paar Monate dort gebettelt hätte, wäre die Chance enorm stark gewesen, dass Jesus mit seinen Jüngern an ihm vorbeigegangen ist. Wahrscheinlich hat Jonas gehört, was Jesus getan hat, dass er x Gelähmte geheilt hat. Und vielleicht hat er sich die ganze Zeit gefragt, warum mich nicht? Warum heilt er mich nicht? Eine sehr entscheidende Frage. Warum wurde dieser Jonas nicht schon längstens geheilt? Warum jetzt? Im Griechischen kennt man zwei Worte für Zeit. Das eine Wort ist Chronos, und das meint einen bestimmten Zeitablauf. Und das andere Wort heißt Kairos und meint einen bestimmten Zeitpunkt. Ein Kairos-Moment, ein Schlüsselmoment. Und offensichtlich war jetzt an diesem Tag, als Johannes und Petrus an Jonas vorbeigingen, jetzt war ein Kairos, an dem Gott ihm begegnen wollte, und zwar eben durch diese zwei Apostel. Sie wollten an ihm vorbeigehen, er hat sie angebettelt, und jetzt macht Petrus etwas Interessantes, und er sagt zu Jonas, schau uns an. Wahrscheinlich haben die Bettler damals einfach die Hände hingehalten und haben an den Boden geschaut und irgendwas gemurmelt, dass wir etwas bekommen. Und jetzt will Petrus, dass Jonas seine ganze Aufmerksamkeit auf ihn richtet. Jonas soll merken, dass es Petrus und Johannes ernst ist. Sie sehen ihn. Sie interessieren sich für ihn. Sie beschäftigen sich mit ihm. Jonas hatte die Erwartung, dass er ein Almosen kriegt. Vielleicht ein großes. Aber wenn Gott ein Kairos-Moment schenkt, dann gibt's kein Almosen. Dann gibt's ein überreich beschenkt werden. Und ich habe gemerkt, dass so Kairos-Momente oft damit beginnen, dass ich mich ernsthaft für einen anderen Menschen interessiere. Das mache ich dann meistens so, dass ich viele Fragen stelle. Mich interessiert, was den anderen beschäftigt. Mich interessiert, was er glaubt und was er nicht glaubt und warum. Also mich interessiert immer die Glaubensgeschichte von Menschen enorm, weil ich dann denke, vielleicht öffnet Jesus einen Kairos-Moment, in dem man dann einsteigen kann in tiefere Dinge. Ich war vor einiger Zeit unterwegs im Bernbiet und daher komme ich eigentlich. Und dann kam mir plötzlich der Gedanke, du könntest dich doch bei einem alten Schulkollegen melden. Vielleicht hat er gerade Zeit, wenn ich schon mal in der Gegend bin und wir können uns irgendwo in einer Wirtschaft treffen und ein bisschen austauschen. Und ich hatte den Eindruck, dieser Gedanke könnte von Jesus sein. Ich habe ihn angerufen, habe ihn erreicht. Und er hatte tatsächlich Zeit. Kurze Zeit später saßen wir zusammen in einer Wirtschaft und haben ausgetauscht. Wir hatten uns mindestens 10 Jahre wieder nicht gesehen als wir zur Schule gingen, das war vor 40 Jahren, also da war schon einiges passiert und ich fragte ihn, du Bernhard, also was ist alles so passiert in den letzten 10 Jahren, erzähl mal. Und er fing an, das sprudelte nur so aus ihm heraus und stellte immer wieder ein paar Fragen. 3 Stunden lang hat er mir erzählt, was in diesen 10 Jahren passiert ist. Und dann war er plötzlich still. Irgendwie hat er sich geleert. Er hatte keine Worte mehr. Und dann schaut er mich an und hat gesagt, ja und du, Jörg? Spielt Religion immer noch so eine wichtige Rolle in deinem Leben? Könnte ein Kairos-Moment sein. Hä? Ich habe ihm gesagt, du Bernhard, fragst du jetzt das aus Höflichkeit, weil ich dir so lange zugehört habe oder weil es dich interessiert? Er musste wieder ein bisschen überlegen. Und dann sagt er, weil es mich interessiert. Dann habe ich gesagt, gut, jetzt bist du selber schuld. Ich brauchte nicht 3 Stunden. Aber ich habe ihm vorgeschwärmt, was Jesus mir bedeutet, was er für mich getan hat, was ich mit Jesus erlebe und so weiter und so fort. Ein Kairos-Moment. Ich weiß nicht, was das ausgelöst hat bei ihm. Auf jeden Fall hat er zugehört. Aber er hat wahrscheinlich auch nur zugehört, weil ich vorher zugehört habe. Petrus, Johannes und Jonas sind hier in Blickkontakt getreten. Die Botschaft war, du interessierst uns. Der Apostel Paulus hat diesen Kairos-Moment so zusammengefasst. Als Christen sind wir seine Geschöpfe in Christus Jesus dazu geschaffen, in unserem Leben die guten Werke zu tun, die Gott für uns im Voraus bereitet hat. Leben wir mit dieser Gesinnung jeden Tag. Jesus, ich möchte die Werke entdecken am heutigen Tag, die du für mich vorbereitet hast, und ich möchte sie auffüllen. Ich möchte sie erleben. Dann wird Christsein zu einem spannenden Abenteuer. Ich weiß nie, was ich an diesem Tag jetzt erleben werde. Aber es ist spannend, weil es könnte wieder ein Kairos-Moment dabei sein. Eine dritte Beobachtung hat mich gepackt. Ich habe es so zusammengefasst, lass dich herausfordern, im Glauben mutig zu handeln. Petrus sagt ja Jonas zuerst einmal, dass er ihm nicht so helfen kann, wie er es erwartet. Er hat Geld erwartet und die Brieftasche von Petrus war leer. Ich habe mich natürlich schon gefragt, wie geht das? Kann man in den Gottesdienst gehen ohne Geld? Naja, also Petrus hat es zumindest versucht. Aber im Nachdenken drüber kam ich zum Schluss, das zeigt wahrscheinlich etwas über seine Lebensprioritäten. Er hat Gebet zur Priorität gemacht und nicht dem Geld hinterherrennen, nicht dem Materialismus, nicht der Karriere. Reich war er nicht, Gold habe ich nicht, Silber habe ich nicht. Ich habe mich gefragt, ob hier nicht ein Punkt sein könnte, warum die christliche Gemeinde, die christliche Kirche in Europa oder in der westlichen Welt so schwach ist. Also die Gemeinden in Lateinamerika, in Afrika, in Asien, die wachsen wie verrückt. Nur in der westlichen Welt nicht. Könnte es sein, dass wir einfach sehr viel Geld haben, aber keine Vollmacht? Könnte es sein, dass Geld uns mehr bestimmt als die Beziehung zu Jesus? Das sind so Gedanken, die mich als Missionsleiter dann herumtreiben. Nun, Petrus heilt den Gelähmten in der Kraft von Jesus. Er vertraut auf Jesus, dass er das kann. Und ich habe mich dann ganz ehrlich gefragt, wenn ich jetzt in der Situation von Petrus gewesen wäre und ich hätte wirklich den inneren Eindruck, Jesus will diesen Gelähmten jetzt heilen durch mich, hätte ich den Mut gehabt, das zu tun, was Petrus tut? Einfach zu sagen, hey, steh auf und geh, im Namen Jesu. Ich bezweifle, dass ich den Mut gehabt hätte. Und so gibt es in meinem Leben ganz viele Momente, wo ich im Nachhinein merke, ich habe einen Kairos-Moment verpasst. Ich habe ihn einfach verpasst. Aber glücklicherweise gibt es auch eine ganze Reihe Erlebnisse, wo ich gemerkt habe, ja, da war's. Aber ich habe gemerkt, ein Schlüssel ist Mut. Habe ich den Mut jetzt, das als Kairos-Moment zu packen? Und dabei muss es sicher nicht so spektakulär zu und her gehen, wie hier bei der Heilung des Gelähmten. Ich nehme ein ganz anderes Beispiel. Ich bin Paul begegnet, ich kannte ihn nicht. Und wir kamen ins Gespräch miteinander und da staune ich immer wieder, wie schnell Menschen, die einander nicht kennen oder die mich nicht kennen, mir einfach anfangen, ihre Lebensgeschichte zu erzählen. Das ist unglaublich. Und er hat dann auch angefangen, so aus seinem Leben zu erzählen und er hat ganz schlimme Dinge durchmachen müssen. Also mir liefen die Tränen runter, als er das alles so schilderte. Mir hat das enorm leid getan, was er so durchgemacht hat. Und ich war auch völlig überfordert. Was soll ich darauf sagen? Also ich hatte ja ein paradiesisches Leben dagegen fast, gegenüber ihm. Und ich hatte dann innerlich den Eindruck, ich muss mutig sein. Und habe ihm gesagt, du Paul, mir tut es so leid, was du alles erlebt hast. Und ich weiß überhaupt nicht, was ich darauf sagen soll und am besten ist wahrscheinlich auch nichts zu sagen. Aber weißt du, am liebsten würde ich jetzt für dich beten. Er hatte mit Glauben überhaupt nichts am Hut. Und dann habe ich ihn gefragt, darf ich das? Und er hat gesagt, ja, okay. Es war auf der Straße draußen. Ich habe ihm die Hand auf die Schulter gelegt und habe das, was ich gehört habe von ihm, im Gebet verarbeitet, für ihn gebetet. Als ich meine Augen öffnete, stand ein total verweinter Paul vor mir. Und mir war es gar nicht mehr gut. Ich habe gesagt, Paul, was habe ich gemacht? Habe ich irgendwas falsch gemacht? Was ist los? Und dann sagte er mir, weißt du, noch nie in meinem Leben hat jemand so für mich gebetet. Ich habe Gottes Gegenwart gespürt. Ich habe gemerkt, Gott ist real, der ist da. Noch nie erlebt. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist, aber ich weiß, es war ein Kairos-Moment in seinem Leben. Eine Begegnung mit Gott. Wenn man die Geschichte ein bisschen oberflächlich liest, hat man zuerst einmal, also so ging es mir, zuerst einmal so den Eindruck, die ganze Geschichte hat ja mit Jonas eigentlich gar nichts zu tun. Also Petrus geht hin im Namen Jesu, steh auf und geh umher. Und dann muss Jonas einfach aufstehen und umhergehen. Nein, da passiert viel mehr. Dieser Satz von Petrus, steh auf und geh umher, war eine Einladung zum Glauben. Denn wenn Jonas das nicht glauben würde, würde er ja gar nicht versuchen aufzustehen, weil er kann es ja nicht. Also ich muss ja zuerst einmal anfangen zu glauben, dass so etwas funktionieren könnte. Und genau darauf kommt ja Petrus nachher zu sprechen in dieser Predigt, die er anschließend hält. Und jetzt ist der Mann, den ihr hier seht und den ihr alle kennt, durch sein Vertrauen auf den Namen Jesu und durch die Macht dieses Namens von seiner Lähmung geheilt worden. Der Glaube, den Jesus in ihm geweckt hat, hat ihn vollständig gesund gemacht. Das könnt ihr jetzt alle bezeugen. Merken wir, was da alles passiert? Gott weckt in Jonas Glauben. Jonas bestätigt diesen Glauben. Und dann geschieht die Heilung. Und die Heilung geschieht durch die Unterstützung von Petrus, denn Petrus greift hinunter und wir lesen mit diesen Worten, fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihn, sich aufzurichten. Also Petrus ist hier Hebamme von dieser Heilung. Er greift ihn und hilft ihm zu vertrauen. Und für mich wurde es ein unglaublich kräftiges Bild für das, was Menschen um uns herum brauchen. Sie brauchen eine helfende Hand, um langsam Vertrauen zu gewinnen für Jesus. Die wenigsten können es einfach so, sofort. Sie brauchen Begleitung, sie brauchen Unterstützung, dass wir für sie da sind. Und jetzt geschieht ein zweiter Kairos-Moment. Und ich bin theologisch überzeugt, dass der erste Kairos-Moment erst dann stattgefunden hat, weil der zweite Kairos-Moment das eigentliche Ziel war. Deswegen ist Jesus an Jonas immer vorbeigegangen und hat ihn nicht geheilt. Weil durch seine Heilung etwas noch viel Größeres geschehen sollte, nämlich Petrus hatte jetzt die Möglichkeit, vor Hunderten, vor Tausenden von Leuten Jesus zu bezeugen in den Säulenhallen Salomos, da haben Tausende von Leuten Platz. Und Petrus predigt dort Jesus und es kommen Hunderte von Menschen zum Glauben. Durch den Kairos-Moment, den Jonas hatte, wurde eine Kettenreaktion ausgelöst. Ich glaube, dass oft in unserem Leben Dinge nicht so schnell passieren, wie wir das wollen, weil Gott etwas viel Größeres damit noch zusammenhängend sieht. Beten wir doch immer wieder neu um Mut, dass wir als Zeugen von Jesus in dieser Welt leben können. Auf Hinweisen auf Jesus. Beten wir um Mut, dass wir Jesus in das Leben von unseren Freunden, Bekannten, Verwandten hineintragen können. Beten wir um Mut, Menschen die Hand entgegenzustrecken und ihnen zu helfen, im Vertrauen auf Jesus zu wachsen und eine echte Stütze zu sein. Und ich glaube, wenn wir mit dieser Gesinnung leben, Jesus, du hast heute irgendwelche guten Werke für mich vorbereitet. Lass mich sie erkennen, lass mich sie ausfüllen, lass mich sehen, wo Kairos-Momente sind, wo ich ein Segen sein kann für andere Menschen. Dann hat unser Leben Auswirkungen. Und dann erleben wir etwas von dem, was eben Apostelgeschichte 2 ausmacht. Der Herr tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten, weil er seine Gemeinde bauen will, weil sein Ziel ist, Menschen durch uns zu begegnen. Ich will beten. Danke, Jesus, für diese Geschichte in der Apostelgeschichte, in deinem Wort. Danke, hast du dafür geschaut, dass sie überliefert wird, dass wir in diese Geschichte eintauchen können. Und hilf uns zu lernen, so mutig zu sein wie ein Petrus. Hilf uns zu lernen, den Einzelnen zu sehen und uns wirklich für ihn zu interessieren. Hilf uns zu erkennen, wo du Kairos-Momente im Leben von uns schenkst, damit es zu heilsamen Begegnungen kommt. Um deines Namens willen. Amen.